Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu uns. Mein Name ist Ina.
Und mein Name ist Nadja.
Und uns interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so sind wir auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. In diesem Podcast werden wir alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit wir es euch ganz genau erzählen können. Und die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge. Und im Anschluss könnt ihr uns gerne euer Feedback bei Instagram oder TikTok zukommen lassen. So, bevor wir jetzt aber direkt einsteigen, ihr wisst ja, dass Nadja im Urlaub war, beziehungsweise noch ist, weil wir müssen gestehen, wir haben die Folge jetzt vorher aufgezeichnet, bevor es in Urlaub ging. Also frage ich dann erstmal in der nächsten Folge, wie es im Urlaub war.
Ja, alles klar.
Nicht, dass die Leute denken, ich übergehe das hier einfach.
Ja.
Also, wir haben zwar keine Zeitmaschine, aber dennoch springen wir mal zurück ins Jahr 1988. Denn am 24. Mai 88 fliegt Tucker International Airlines Flug 110 von San Salvador über Belize nach New Orleans. Tucker steht für Transportes Aéreos del Continente Americano. Und mittlerweile heißt sie nur noch Avianca El Salvador. Geflogen wird mit einer Boeing 737-300. Sie ist 33,4 Meter lang bei einer Spannweite von 28,88 Metern. Für Langstrecken ist sie nicht ausgelegt, denn bei voller Zuladung schafft sie nur rund 2500 Kilometer. Und das mit 149 Passagieren an Bord. Die Boeing 737 vom heutigen Tag hatte ihren Erstflug am 26. Januar 88 und fliegt seitdem mit dem Kennzeichen November 75356. An Bord befinden sich heute insgesamt 45 Menschen, 38 Passagiere und 7 Crewmitglieder. Im Cockpit befindet sich Kapitän Carlos Dardano, Pilot in der 3. Generation, und gerade einmal 29 Jahre alt. 13.410 Flugstunden hat er schon gesammelt. Sein erster Offizier ist der 48 Jahre alte Dionisio Lopez mit über 12.000 Flugstunden Erfahrung. Des Weiteren ist noch Kapitän Arturo Soleil im Cockpit. Er ist zudem noch Fluglehrer und ist an diesem Dienstag für die Überwachung der Instrumente zuständig. Was ich aber unbedingt noch sagen muss, bevor wir jetzt direkt in die Folge einsteigen, ist, dass Kapitän Carlos Dardano 6 Jahre zuvor bei einem Lufttaxiunternehmen gearbeitet hat. Also gerade so in Dschungelregionen hast du ja ganz häufig, dass auch kleine Strecken immer mit so kleinen Flugzeugen zurückgelegt werden. Und damals herrschte Krieg in El Salvador und er geriet bei seinem Job als Lufttaxi-Pilot zwischen die Fronten. Und wurde tatsächlich von einer Kugel getroffen, schaffte es aber dennoch, seine Passagiere und sich selbst in Sicherheit zu fliegen. Und genau bei diesem Angriff verlor er sein linkes Auge. Also die haben ihn tatsächlich mitten ins Gesicht geschossen.
Oha, und dann fliegt er noch weiter?
Genau, er hat tatsächlich seinen Traum nie aufgegeben und ist tatsächlich Verkehrspilot geworden.
Aber das geht?
Ja.
Mit einem Auge?
Ja.
Okay.
Er kann halt Entfernung nicht mehr so gut einschätzen.
Das ist auch gefährlich, oder? Also eigentlich müsste man doch topfit sein.
Ja, aber ich kenne auch zum Beispiel Leute im Rettungsdienst, der ist auch auf einem Auge blind.
Okay.
Ich glaube, dass du, wenn wir uns jetzt ein Auge zuhalten, ist das für uns ganz schwer. Ich glaube, dass du dich dann mit der Zeit einfach dran gewöhnst.
Ja, natürlich.
Aber jetzt starten wir dann mal so richtig in die Folge. Die erste Teilstrecke von San Salvador nach Belize verlief wie immer ohne Probleme. Ganz anders sollte es aber weitergehen. Denn nun geht es von Belize, einem kleinen Staat an der Ostküste Mittelamerikas, über den Golf von Mexiko in Richtung New Orleans, Louisiana in den USA. Zu Beginn des Fluges herrschte noch gutes Wetter, doch das änderte sich, je näher sie den USA kam. Und das ist tatsächlich gar nicht so untypisch, denn gerade im Mai können sich Stürme über dem Golf von Mexiko innerhalb von Minuten bilden. Mit ein Grund, warum die Crew penibel genau auf das Bordradar achtet. Das Problem dieses Radars ist es aber, dass es zwar Gewitter anzeigt, aber Hagel zum Beispiel nicht. Und manchmal kann es eben auch passieren, dass Hagel einfach so auftritt, ohne dass ein Gewitter dabei ist. Und es hagelte. Mit so richtig großen Hagelkörnern.
Okay.
Die Sorge der Piloten war zu dem Zeitpunkt noch, dass es eben dieser Hagel sein könnte, der den Lack zerkratzen würde. Denn die Lackierung war gerade erst vor ein paar Wochen aufgetragen worden. Und sie hatten ja keine Ahnung, dass das am Ende ihre geringste Sorge sein würde. Aber dann ist der Flug auch schon fast wieder vorbei. Die Anschnallzeichen gehen an und die brandneue Boeing 737 geht rund 50 Kilometer vor dem Flughafen New Orleans International Airport, der mittlerweile übrigens New Orleans Louis Armstrong International Airport heißt, in den Landeanflug über. Trotzdem kam es zu Turbulenzen und diese wurden immer stärker. Das ganze Flugzeug wackelte und Hagel prasselte auf die Fenster. Auf einer Höhe von 17.000 Fuß, also rund 5.181 Metern, ging plötzlich die gesamte Beleuchtung aus.
Oh, was für ein Schreck.
Ja, da würde ich auch schon immer, also...
Ja, oh, wenn auf einmal so, ne, das muss ja auch geprattelt haben, muss ja richtig laut drin gewesen sein.
Ja, ja, ich hab, also ich habe ja noch nie Gewitter oder Regen oder so, glaube ich nicht, dass ich das bewusst schon mal im Flugzeug erlebt habe. Und ich habe jetzt letztens bei TikTok ein Video gesehen, da sind die durch ein Gewitter oder an einem Gewitter vorbeigeflogen.
Nein, ich, das will ich auch nicht.
Nein.
Also bin ich auch nicht so oft, wie ich jetzt geflogen bin, aber das habe ich auch noch nicht. Nein, nee, Turbulenzen aber, ja.
Ja.
Aber, nein, kein Gewitter
Video sah
oder so.
So heftig aus.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und nicht nur die Beleuchtung in der Kabine fiel aus, auch die Instrumente im Cockpit wurden schwarz. Ganz im Gegensatz zu den Alarmen. Denn diese blinkten und piepsten wie verrückt. Kapitän Dardano möchte erst einmal den Schub erhöhen, aber dabei zeigt sich, dass nichts passiert. Es scheint, als wären die Triebwerke ausgefallen. Wie sollen sie es so schaffen zu landen? Zeitgleich bemerkt auch der Fluglotse der New Orleans Anflugkontrolle, dass etwas nicht stimmt. Denn Tucker Flug 110 ist von seinem Radar verschwunden. Immer wieder versucht er die Boeing 737 und deren Crew zu erreichen. Doch es antwortet niemand. Zeitgleich sehen die Piloten im Cockpit, dass sie nach einer Minute ohne Triebwerke schon über 300 Meter an Höhe verloren haben und sie sinken immer weiter. Das können sie sehen, obwohl ich ja eben sagte, dass alle Instrumente ausgefallen sind, denn zumindest der Höhenmesser und der künstliche Horizont verfügen über eine Notstrombatterie und werden somit weiter versorgt. Der dritte Pilot im Cockpit, Arturo Soleil, startet das Hilfstriebwerk. Und über das Hilfstriebwerk, oder auch APU genannt, haben wir zum Beispiel schon in anderen Folgen gesprochen. Unter anderem in Folge 3, das Wunder von Gottröhrer, und auch nochmal in Folge 7, Notwasserung auf dem Hudson River. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Das Hilfstriebwerk ist hierbei dann aber nicht für den Antrieb des Flugzeugs gedacht. Vielmehr liefert es Energie, damit die Bordelektronik, Klimaanlage, Instrumente, Funk und so weiter wieder funktionieren. Das Hilfstriebwerk ist meistens am Heck der Flugzeuge verbaut und wird heute meist mit einer Gasturbine sowie einem elektrischen Generator betrieben. Die Passagiere in der Kabine werden unruhig. Es ist mucksmäuschenstill. Keine Triebwerksgeräusche, nur noch das Prasseln der Hagelkörner ist zu hören.
Ja, aber wie wir das immer wieder sagen, was würde man tun? So, weißt du, so, also es ist, glaube ich, bei jedem, ne? Bei jeder Folge, sag ich mal, ist immer so dieses, Und das finde ich anders noch schlimmer. Mhm. Wenn du nichts hörst. Ja,
vor allem dann ist es auch noch dunkel.
Ja. Ich will nicht fliegen. Ich will nicht in Urlaub fliegen.
Oh Mann. Na, wir gucken mal, wie es weitergeht.
Ja, ja, ich hoffe, es
endet gut. Vielleicht fliegst du danach doch noch.
Ja, okay, wir schauen.
Das APU startet und zumindest sind die wichtigsten Instrumente nun wieder mit Strom versorgt. Jetzt kümmern sie sich um das Neustarten der beiden Triebwerke. Und dies dauert alles in allem so knapp 30 Sekunden. Und 30 Sekunden klingt ja erstmal nach wenig, aber das Flugzeug ist halt im Moment ein Segelflieger und sie verlieren immer noch zu schnell an Höhe. Jetzt ist es Zeit für First Officer Lopez, einen Mayday-Ruf abzusetzen und den Lotsen in New Orleans um eine Landebahn zu bitten. Der Fluglotse im Tower hört, dass beide Triebwerke ausgefallen sind und weiß, dass es nun um Zeit und Strecke geht. Deshalb gibt er ihnen auch die Landevektoren für den nächstgelegenen Flughafen. Und das ist nicht New Orleans, sondern es ist ein Militärflughafen, das Alvin Challenger Field. Allerdings sind ohne die beiden Triebwerke beide Flughäfen noch viel zu weit entfernt. Die Cockpit-Crew beginnt mit dem Neustart der Triebwerke und nun heißt es hoffen und beten, dass es klappt. Das linke Triebwerk startet und läuft. Das rechte Triebwerk startet und läuft. Entwarnung. Oder doch nicht? Denn obwohl beide Triebwerke laufen, kommt wieder kein Schub. Und plötzlich springen wieder die Alarme an und zeigen den Piloten somit an, dass sie überhitzen. Jetzt müssen sie sofort beide Triebwerke abschalten, bevor eines der Triebwerke in Brand gerät.
Aber das ist auch heftig, wenn man sich das mal vorstellt, weil wenn es brennt, kann eine Katastrophe werden, aber den einzigen Motor abzustellen, der einen retten kann, ich will mir das gar nicht vorstellen.
Ja, das muss richtig übel sein. Also, weil du kannst ja nur fliegen, wenn du Schub hast.
Ja.
Und das dann abzuschalten, oh.
Ja, aber dir bleibt ja nichts anderes über, sonst.
Nee, aber die wissen halt auch, wenn sie das abschalten, sie können es nicht mehr neu starten. Wenn sie es wegen Feuer abschalten, ist Feierabend.
Ja.
Dann können sie es auch nicht nochmal versuchen, dann sind die aus.
Oha.
Deswegen, also richtig heftig.
Ja.
Also haben die Piloten jetzt wieder das gleiche Problem wie zuvor. Sie wissen, dass sie es weder bis New Orleans noch bis zum Airfield des Militärs schaffen werden. Anhand ihrer Berechnung wissen sie, dass ihnen nur noch rund 3 Minuten bleiben, bis sie irgendwo aufschlagen werden. Gott sei Dank wird zumindest nach dem Durchbrechen der Gewitterwolken die Sicht etwas besser. Auch wenn der Regen und der Wind nicht nachlässt. Aber bevor wir jetzt erzählen, wie es dann weitergegangen ist, mache ich noch mal einen kurzen Exkurs, denn New Orleans besteht fast zu 90% aus Wasser. Auf der einen Seite der Stadt ist der Mississippi, der zweitgrößte Fluss der Welt, und auf der anderen Seite der Lake Pontchartrain. Es ist halt unheimlich sumpfiges Gebiet mit vielen Dämmen und genau das ist auch das, was die Piloten jetzt eigentlich sehen. Dämme, Wasser und Sumpfgebiet. Das Ganze macht die Sache natürlich überhaupt nicht leichter. Wieder ist es der Lotse, der versucht, sie auf einen anderen Flughafen umzuleiten. Aber Kapitän Carlos Dardano erklärt ihm, dass dies keine Option ist. Es ist schlicht und einfach nicht mehr möglich, denn mittlerweile sind sie nur noch 1000 Meter über dem Boden. Der letzte Versuch des Lotsens ist die Empfehlung einer Fernstraße, also sowas wie eine Autobahn, und die wäre nur noch 11 Kilometer entfernt.
Mhm.
Aber Kapitän Dardano bleibt skeptisch und sieht sich weiterhin nach einer anderen Möglichkeit um. Denn er weiß, dass auf dieser Autobahn eben logischerweise Autos fahren und in diesen Autos auch Menschen sitzen. Und dort ist die Chance noch größer, dass mehr Menschen getötet oder verletzt werden. Noch 600 Meter über dem Boden und alles, was zu sehen ist, Wasser und Deiche. Also ist es nun an der Zeit, dem Lotsen im Tower mitzuteilen, dass sie nur noch die Chance der Notwasserung haben. Daraufhin schlägt der Lotse bei den Rettungskräften sofort Alarm und benachrichtigt auch die Küstenwache. Dardanos Plan ist es, das Flugzeug auf einem langen Kanal zu landen, denn es sind nur noch knapp 400 Meter bis zum Boden. Da sieht First Officer Lopez einen langen, geraden und parallel zum Kanal verlaufenden Deich. Eine Landung auf Rasen sollte klappen. Die Entscheidung steht. Gleichzeitig wird die Kabine von den FlugbegleiterInnen vorbereitet und die Passagiere werden angewiesen, dass sobald der Aufprall näher kommt, sie sich nach vorne beugen und mit den Händen die Beine umschließen sollen. Die sogenannte Brace-Position. Das Fahrwerk wird ausgefahren und gleichzeitig ist Tucker International Airlines Flug 110 so tief, dass sie von dem Radar des Lotsen verschwinden. Jetzt versucht er über andere Flugzeuge, die als Relaisstation dienen, den neuesten Stand zu erfahren. Und dann ist es auch schon soweit. Kapitän Carlos Dardano geht in den Seitengleitflug über, um das Flugzeug genau und gerade auf den Damm auszurichten. Jetzt geht plötzlich alles ganz schnell. Zu Beginn des Damms überfliegen sie noch eine Betonmauer und dann setzen sie auch schon auf. Alles klappert und ruckelt. Kapitän Dardano konzentriert sich extrem auf die Steuerung, denn sie dürfen einfach nicht zu den Seiten abrutschen. Sie haben Glück. Die Bremsen funktionieren. Auch auf dem Rasen. Und sie schaffen es und kommen tatsächlich mittig auf dem Damm zum Stehen. Das Flugzeug ist noch intakt und niemand ist verletzt. Beziehungsweise eine Person war dabei, die gilt nachher als verletzt in den Berichten.
Mhm.
Bei der war das aber so, dass die kurz vorher eine Blinddarmoperation hatte und die Naht halt noch frisch war und sie sich beim Bücken halt, ist die Naht wieder aufgegangen. So, deswegen galt sie als verletzt, aber es war jetzt nicht so, Ein anderes Flugzeug übermittelt die gute und unglaubliche Nachricht an den Tower. Die Piloten fahren alle Systeme im Cockpit herunter und währenddessen sorgen die Flugbegleiter dafür, dass sich die Notrutschen entfalten und die Passagiere ins Freie gelangen. Kurz danach stellt sich auch heraus, wo Tucker Flug 110 wirklich gelandet ist. Denn der Damm, auf dem sie gerade stehen, gehört zum Gelände der NASA. Und bei dem Gelände der NASA wurden früher Teile für Space Shuttle gebaut.
Oh, das ist ja super. Das hat sie ja echt angeboten.
Ja.
Gut, die wussten es nicht, aber...
Genau, und das der ist Damm ja wurde dafür auch nicht genutzt, aber es war tatsächlich...
Ja.
Ja. Und jetzt ist es dann aber auch an der Zeit, dass die NTSB wieder ins Spiel kommt. Denn sie müssen die Ursache finden, warum Flug 110 mit 45 Menschen an Bord überhaupt in diese Situation gekommen ist. Sie starten mit der Befragung der Crew. Und diese schildert alles ganz genau und auch, dass beide Triebwerke gleichzeitig ausfielen. Für die Flugunfallermittler kaum vorstellbar. Denn es sind zu diesem Zeitpunkt die modernsten und meist verbautesten Triebwerke der Welt. Nicht nur bei Boeing werden sie verbaut, sondern auch noch bei Airbus und in Militärflugzeugen. Hatte es etwa mit dem Gewitter oder dem Hagel zu tun? Denn der Rumpf der Boeing 737 zeigt deutliche Beschädigung. 2,5 cm große Dellen haben die Hagelkörner an der brandneuen Boeing hinterlassen. Waren sie es also auch, die die Triebwerke beschädigt haben? Mit Hilfe eines Endoskops wird nun auch das Innere der Triebwerke untersucht. Ein Hagelschaden lässt sich nicht feststellen. Gleichwohl finden die Ermittler aber total verkohlte Turbinen. Sie sehen fast so aus, als wären sie geschmolzen. Und auch das passiert praktisch nur dann, wenn sie überhitzen und dieser Zustand zu lange anhält. Allerdings ist auch das keine Erklärung dafür, warum die Turbinen überhaupt ausfielen, denn sie schienen erst beim Neustart zu überhitzen. Das alles wird noch davon getoppt, dass das nächste Problem auftritt. Ein Problem, das haben wir ja schon gelernt, ein Problem kommt selten alleine.
Ja, das stimmt.
Denn wie vorhin schon erwähnt, ist alles sumpfiges Gebiet und nun sinkt das Flugzeug langsam ein. Es muss irgendwie von diesem Damm runter. Aber wie? Drei Möglichkeiten hatten sie und nachdem sie alle beleuchtet haben, entschied man sich dafür, das rechte Triebwerk komplett auszutauschen und das linke zu reparieren. Dann schleppte man das Flugzeug vom Deich auf das NASA-Gelände. Getankt wurde in Anführungsstrichen nur Notbenzin, denn es musste jetzt nur noch reichen für die letzten Kilometer bis New Orleans. Zwei Testpiloten bestiegen die Maschine und dann startete die Boeing 737 vom Saturn Boulevard. Diese Start- und Landebahn diente im Zweiten Weltkrieg schon für Starts und Landungen. Nun steht die Boeing also auf dem eigentlichen Zielflughafen in New Orleans und trotzdem weiß keiner der Piloten, was sie zur Notlandung gezwungen hat. War es der Regen? Eigentlich sind die Triebwerke von diesem Typ so konzipiert, dass ihnen auch viel Regen nichts anhaben kann. Denn eigentlich sollte dieser einfach nach außen abfließen oder eben durch die Hitze verdunsten. Um den Regen aber wirklich als Ursache komplett ausschließen zu können, wurden die Triebwerke dann nach Ohio geschickt. Dort werden Ansaugtests gemacht. Begonnen wird mit den Standardtests der Federal Aviation Administration oder kurz FAA. Dabei werden die Turbinen so mit Wasser besprüht, dass es Regen sehr genau simuliert, aber es passiert nichts. Die Triebwerke laufen ganz normal weiter.
Aber ich kann mir vorstellen, wenn die Hagelkörner so groß gewesen sein sollen, dass das die Hagelkörner waren. Ja. Die auch schon da Dellen reingemacht haben, aber die Frage ist, wie kommen die auf die Triebwerke? Also, weißt du, wie ich meine?
Genau.
Oder, also gut, wenn man fliegt, natürlich werden die mit angesogen.
Ja.
Und also das, so könnte ich mir das vorstellen.
Ja, genau. Aber die laut FAA halten die Triebwerke beim Einsaugen auch Hagelkörnern bis zu einer Größe von 5 cm stand. Das also nochmal das Doppelte.
Hagelkörner von 5 cm?
Ich möchte so einen, dann brauche ich einen Helm, wenn ich dabei rausgehe.
Ich glaube, das bringt glaube ich auch nichts mehr, wenn der von oben runter gerauscht kommt. Okay. Naja, hören wir mal weiter.
Also genau, angeblich halten die bis 5 cm stand.
Ja. Ich bin gespannt.
Aber was ist, wenn sich diese Hagelkörner hinter den Ansaugblättern festsetzen, aber eben noch vor der Turbine, und wenn sie dann schmelzen, weil dann hast du ja viel Wasser, was plötzlich...
Kurzschluss.
Yeah.
Gibt es sowas?
Weiß ich nicht.
Okay.
Ich bin ja kein Flugmechaniker.
Vielleicht kriegen wir es raus.
Genau, wir gucken nämlich mal weiter.
Bist du nicht?
Nein.
Ich dachte, du bist Flugblöd. Ach so, okay. Nach dem Ganzen?
Ja. Denn das ist genau dort, wo die Luft mit dem Flugbenzin entzündet werden soll. Bei weiteren und genaueren Berechnungen, die dieses Szenario beschreiben, entdecken die NTSB-Ermittler, dass es tatsächlich viel mehr Wasser gewesen sein muss, als zu Beginn der eigentlichen Regentests angenommen. Also wird das Ganze noch einmal getestet. Jetzt aber mit den neu berechneten Wassermengen. Und wieder tut sich nichts.
Haben Sie etwas übersehen? Kann das sein?
Ja, haben Sie.
Okay.
Denn der Flugdatenschreiber zeigt, dass die Triebwerke kurz vor dem Ausfall nur auf 35% Leistung liefen und eben nicht auf 100%, wie es auf dem Teststand der Fall war.
Mhm.
Also geht's zurück zum Teststand. Wieder der gleiche Test und diesmal mit einer anderen Leistung. Und dann schafften es die Triebwerke tatsächlich nicht mehr mit der Menge an Wasser umzugehen und sie fielen einfach aus. Ganz genau wie bei Tucker Flug 110. Das war also der Grund für die beinahe Katastrophe. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass weder der Hersteller oder die Ingenieure, die für die Zulassungstests der Triebwerke verantwortlich sind, an die geringere Geschwindigkeit bzw. Leistung im Landeanflug gedacht haben. Denn genau diese Tests wurden immer unter Volllast durchgezogen. Bleibt jetzt noch eine allerletzte Frage zu klären. Warum überhitzen die Triebwerke beim Neustart? Und dafür finden die Ermittler genau zwei Wörter. Hot Start. Das bedeutet, dass sich zu viel Flugbenzin in den Triebwerken gesammelt hat. Zu viel Flugbenzin für zu wenig Luft. Das Ganze entzündete sich dann und schlägt zurück in die Turbine. So verbrennt diese quasi von innen. Nach diesem Unfall wurden die Triebwerke weiter modifiziert und die Schaufelblätter sind nun noch größer, lassen dadurch kaum noch Hagel rein und für den Fall des starken Regens wurden noch mehr Auslassklappen verbaut. Nachdem das geschehen ist, wurden unzählige Triebwerke getauscht. Und im Unfallbericht der NTSB steht unter anderem, Zitat, ein doppelter Triebwerksausfall aufgrund von Wasseraufnahme, der sich als Folge einer Begegnung während des Fluges mit einem Gebiet mit starkem Regen und Hagel ereignete. Eine Ursache des Vorfalls war die unzureichende Konstruktion der Triebwerke und die Zertifizierungsnormen der FAA für die Wasseraufnahme, die nicht die Wasserfallraten widerspiegelten, die bei Gewitter mittlerer oder höherer Intensität zu erwarten sind. Die Boeing 737 von diesem Tag flog nach kurzer Zeit schon wieder, wechselte danach noch viermal den Besitzer und trat ihren letzten Flug am 2. Dezember 2016 an. Heute steht sie im Pinal Air Park in Arizona, ein kleiner Flughafen ohne Tower, der, so traurig es klingt, unter anderem als Flugzeugfriedhof genutzt wird. Und was ich aber noch ganz interessant fand, so jetzt ganz zum Schluss nochmal, der Kapitän war ja schon in der dritten Generation Pilot, das hatte ich ja schon gesagt. Und was ich weiß, ist, dass sein Sohn und seine Tochter mittlerweile auch Piloten sind und ihr Leben quasi an die Fliegerei gegeben haben.
Ja, immer gut, wenn sie damit aufwachsen.
Ja.
Ne?
Ja.
Da ist das nicht weit her, dass das Interesse da ist. Ne?
Mhm. Aber das fand ich schon cool.
Ja. Ich habe letztens, das war also letztens, gestern gesehen im Fernsehen, da war eine junge Pilotin, wo man auch sagt so, ey, die ist doch viel zu jung. Ne? Ja. Wo man da auch so Zweifel kriegen würde, ne? So, finde ich schon echt heftig.
Ja, aber wenn die es kann, also die wird ja ihren Pilotenschein nicht kriegen, wenn sie.
Nein, natürlich nicht, aber man denkt ja trotzdem, Pilot älter, ne? Ich meine, er ist ja auch nicht
29. Alt,
genau, 29. Ja. Ja, aber das ist schon ein Fall wieder gute Piloten.
Ja.
Ne, die auch ein bisschen drüber nachdenken, nicht in Panik ausgebrochen sind.
Genau.
Ja.
Ja, also ich hätte dann auch immer gern solche Piloten, wenn irgendwas passiert.
Ja. Aber du siehst ja auch selber, es wurde alles wieder ausgetauscht, es wurde alles so neu gemacht, natürlich immense Kosten.
Ja.
Aber zur Sicherheit, für die Sicherheit der Passagiere, finde ich das schon echt.
Ja.
Ja, ist blöd, Gott sei Dank nichts passiert.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ist halt.
Ja, aber da kannst du, und da kannst du es wieder sehen, da wird dann einfach nicht drüber nachgedacht. Also es kann ja passieren, das ist jetzt auch kein Vorwurf oder so. Es kann ja einfach passieren, dass du einfach gar nicht damit, also, ne, dass die jetzt plötzlich unter, also nicht immer 100% laufen.
Nein, so. Aber wir sagen auf der anderen Seite, wie sollen die das auch alles wissen?
Ja.
Weil das ja noch nie eingetreten ist.
Genau.
Der Fall, also. So. Und dadurch verbessern sie ja. Und das finde ich echt gut, dass sie sich das zu Herzen nehmen und halt
schon verbessern. Ja. Und ist dadurch, dass zum Glück nichts passiert ist.
Genau, das ist ja sowieso die Hauptsache.
Ja. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe sehr, dass euch meine Recherche und die Folge gefallen hat. Gerne könnt ihr uns bei Instagram oder TikTok einen Kommentar oder euer Feedback dalassen. Und dann gibt's jetzt gleich im Anschluss noch die besten Outtakes der Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Und nicht nur die Beleuchtung in der Kabine ging aus.
Jetzt geht's los.
Kapitän Dardano möchte erst einmal den Schub erhöhen, aber dann können Sie sehen, obwohl ich ja eben sagte, dass alle Instrumente ausgefallen sind. Ach, das können Sie sehen. Das Hilfstriebwerk ist hierbei dann aber nicht für den Antrieb. Das APU startet und gleichwohl finden die Ermittler es aber tut. Und diese Start- und Landebahn diente. Dabei werden die Turbinen so mit Wasser besprüht, dass es Regen.